Guten Tag.
Ich gucke jetzt gerade in der Kamera. Kennst du eigentlich Kill Zane? Und der guckt mich jetzt gerade an. Der hat seine Haare ganz blond gemacht.
Heino Blond, hat jemand gesagt.
Ich habe das gesagt. Ich habe gesagt, das war aus der Flasche stand Heino Blond drauf, genau.
Und ich gucke wie ein Influencer.
Ja. Und viele Grüße von Marcel Becker.
Ach, danke schön. Den grüße ich mal schön zurück. Das ist ein alter Wegbegleiter.
Ein alter Wegbegleiter. So, siehst du? So. Nee, musst du nicht haben. Das sind halt diese 16 halbnackten Tänzerinnen, die dann zu dir kommen. Oh.
Das wäre echt schön.
Alles klar. Bis dann. Dir auch. Schönes Wochenende. Tschüss.
Meine Tochter versucht, sich an der Kamera vorbeizuschleichen. Siehst du das?
Ich finde es ganz bedauerlich, wenn die Kinder zu Hause kriechen müssen. Das gehört sich auch nicht eigentlich. Ich finde, dass du da so dominant bist und sie so unterzwirbelst, dass sie nur kriechen dürfen. Das ist ja schon fast. Also wir sind noch nicht im Irak. Was ist denn los bei euch?
Ja. Ach ja, wir haben schöne Ausflüge gemacht. Warte mal eben. Seid ihr denn jetzt soweit?
Ich bin jetzt weg.
Ja, schön, dass wir uns sehen, muss ich sagen.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut. Ich habe drei Tage, sind jetzt drei Tage hier in London. Und zwar in einem Hotel im Park Inn. Oh, keine Ahnung, im Park Inn in der Nähe vom, also quasi mit, wir hätten Themsenblick, wenn unser Hotel nicht, unser Zimmer nicht zur Seite wäre, würden wir auf die Themse gucken, und zwar so ungefähr da, wo das London Eye ist, da sind wir so in 10 Minuten zu Fuß, also relativ.
Das Haus hat einen braunen Anstrich.
Ja, genau.
Ich kenne das Hotel.
Ah ja, siehst du, tolles Hotel.
ist okay. Absolut okay, ja.
Schönes Hotel, muss ich auch sagen. Und wir haben diese drei Tage so eingeteilt. Jeder von uns hat ja andere Bedürfnisse. Den ersten Tag waren wir, was man so macht, Piccadilly Circle, Oxford Lane, Leicester Street und Regency oder wie das heißt, The Mall und diese Straßen rauf und runter, ein bisschen hier shoppen, ein bisschen da shoppen.
Seid ihr mit dem roten, diese Red Bus Tour, habt ihr das gemacht?
Nein, haben wir nicht gemacht.
Ganz ehrlich, das ist das Tollste, was man machen kann in London.
Ja, ich muss das mal gucken, ob ich das durchdrücke. Das Problem ist, bei meiner Familie ist das gar nicht so einfach, weil die völlig andere Wünsche haben als ich. Meine Frau zum Beispiel liebt es, durch Straßenschluchten zu spazieren und zu gucken. Natürlich geht sie auch gerne zu Harrods. Das haben wir am ersten Tag gemacht. Und da muss ich dir sagen, da war die Stadt noch, das hat sich jetzt, entweder liegt es an der Gegend, wo wir jetzt waren, aber es war vor drei Tagen, als wir hier angekommen sind, es war einfach sowas von voll. Du konntest nirgends gehen, es war einfach alles voll. Dieses Harrods war ein Geschiebe und ein Gedränge, das konntest du total vergessen. Und auch die ganzen Straßen, das kannst du wirklich eigentlich alles vergessen. Und am zweiten Tag haben wir uns dann zu Fuß auf den Weg gemacht nach Notting Hill.
Ja.
Da sind wir durch den Hyde Park gelaufen und dann kommst du nachher zu dem, wie heißt denn das, Windsor Castle. Das ist Windsor Castle, da kommst du ran. Und da sind wir dann so und haben diesen Markt da in Notting Hill auch uns da angesehen. Das war gar nicht so spektakulär, war furchtbar viel zu laufen. Aber wir waren frühstücken bei Tiffany im Harrods. Man konnte bei Tiffany im Harrods kann man frühstücken, das war sehr schön. Und meine Frau sucht ja immer so Restaurants aus. Im Soho haben wir dann abends bei, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, haben wir zu Abend gegessen, so ein Restaurant in Art Deco-Stil, ganz, ganz toll. Und heute hat man sich ein bisschen auf mich besonnen. Ich mag ja alte Gemäuer und Gebäude und sowas alles. Und so sind wir heute über die Tower Bridge gelaufen. Und dann sind wir in die St. Paul's Cathedral, da sind wir rein und haben uns die von vorne bis hinten und oben und bis unten angeguckt und waren sehr ausgiebig auch wieder frühstücken. Und und gestern Abend waren wir noch bei ABBA, da war ich ja schon mal. Das hat jetzt meine Frau nicht unbedingt umgehauen, aber ich habe dann auch festgestellt, die sind auch nicht so. Also meine Frau ist tatsächlich auch, das finde ich total spannend, sowas kommt alles an die nicht ran. Auch in der St. Paul's Cathedral sitzt meine Tochter und meine Frau neben mir im Taxi, dann auf dem Weg nach Hause jetzt, und sagt, hat euch das nicht irgendwie berührt? Nö. Wie gar nichts jetzt? Naja, das ist das große Gebäude, das, was man damals gebaut hat. Sag ich, aber wenn da so ein Pastor an euch vorbeigeht, spürt ihr da nicht ein bisschen irgendwie Ruhe, Sinnlichkeit, die Gemäuer, die da sind? Lady Di hat da drin geheiratet, die gleiche Stelle, an der Lady Di auch stand, und da haben wir gestanden, und da sind alle Königinnen und Könige ein- und ausgegangen, und hat sich zu, nö. Das nervt mich manchmal, muss ich ehrlich sagen. Das nervt mich manchmal, weil ich denke, wir ticken da tatsächlich so unterschiedlich. Das haben die mir zuliebe gemacht. Aber alles in allem war es schön.
Aber das Tolle ist das, weißt du, was am Ende bleibt? Am Ende bleibt, wir waren als Familie zusammen in London. Und das ist ja das, worum es geht. Man hat was zusammen gemacht, jeder hat was erlebt irgendwie. Im Idealfall finden alle alles gleich toll, aber das kann, glaube ich, auch nicht sein. Da kommt man auch zu sehr aus verschiedenen Welten. Also auch tatsächlich jetzt mal beruflich und sowas alles, ist das ja alles, sind das auch andere Welten. Also meine, mit anderen Emotionen, mit denen man zu tun hat. Und Kinder müssen das ja auch erst lernen. Deswegen kann man denen, also ich habe das auch immer gehabt. Ich dachte immer, meine Kinder müssen genauso begeistert sein über meine Sachen, die ich toll finde, wie ich. Aber das sind die nicht. Und ich habe dann schmerzhaft lernen müssen, dass man Begeisterung nicht weitergeben kann, sondern das müssen die auch lernen. Die müssen Begeisterung für Sachen lernen.
Ja,
Und
das
genau das, also das
genau
ist,
das ist der Punkt.
genau. Und es fällt
Genau
uns
das
ja
ist
auch
der
so
Punkt.
schwer, deren Begeisterung so für manche Sachen zu übernehmen. Und auch da muss man Mildtätigkeit walten lassen mit der Zeit. Ne? Also ich habe zum Beispiel, gibt so große Momente. In diesem Jahr wird es einen ganz großen Moment geben, nämlich unser Nils. 18, der neigt dazu, oft auch sowas zu machen, wie wenn man da sagt, pass auf, das ist ein Buch, das musst du unbedingt lesen. Dann weißt du schon, das wird er niemals lesen. Schon weil ich sage, er muss es unbedingt lesen, wird das niemals lesen. Ich kann ihm das nicht übel nehmen, weil ich genauso bin. Wenn jemand zu mir kommt, dieser Hype, der dann entsteht, um irgendwas zu sagen, das musst du unbedingt, zum Beispiel Breaking Bad, ne? Breaking Bad haben sie mir so angehypt, ich habe gar keinen Bock, die Scheiße zu sehen. Ich weiß, es ist total ungerecht wahrscheinlich und auch dumm, weil ich vielleicht das ganz toll finden würde. Aber mir geht dieses Gehype von anderen Leuten, dieser große, ne, Game of Thrones, ist an mir vorbeigegangen, weil ich weiß, dass das sicher toll ist. Und ich habe so viele Menschen, die ich sehr schätze, die sagen, wie toll das ist. Aber dieser große Game of Thrones-Hype, ich habe dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Und dieses Jahr wird Folgendes passieren. Dieses Jahr gehen wir. Darf ich schon sagen? Ja, darf ich, weil war schon Weihnachten, ist vorbei. Gehen wir zusammen mit unseren Kindern nach Hannover zu Take That. Also zu Take That nach London gehe ich nur mit meiner Frau. Aber nach Hannover kommen die Kinder beide mit. Und ich schwöre, ich werde Fotos machen, ich schwöre es. Mein Sohn wird da stehen und er wird dann verstehen, was ich die letzten 20 Jahre geredet habe über den Zauber von einem Take That Live-Konzert. Und da freue ich mich total drauf. Und dann werden die Kinder das so übernehmen und dann hören sie vielleicht auch mal die Platten. Und das macht er ja auch mit den Rolling Stones-Platten, mit der Musik der 80er. Das hat er auch am Anfang, fand er Deutschrap toll. Inzwischen weiß er selber, dass Deutschrap ein richtiger Scheißdreck ist und ein Fake. Und jetzt hört er andere Musik, und zwar die Musik, die wir damals schon mal gesagt haben, dass die toll ist. Und so muss man jeden seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Am Ende gewinnt das Gute.
Ja, also das ist auch meine Hoffnung. Ich war gestern ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie dachte, der Funke von ABBA springt zu meiner Tochter irgendwie über. Aber das war irgendwie gar nicht so.
Das kommt noch. Das
Das
kommt
war
noch.
gar nicht so. Und meine Frau sagte dann auch, warte mal, bis sie in das Alter kommt, in dem sie dann Mama Mia Musical oder so. Das finden ja alle Teenies irgendwann gut. Und dann ist das vielleicht auch so.
Ja,
Aber
oder wenn im Radio ein Lied läuft, ne? Keine Ahnung, Money, 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 und dann sagt sie, ach, das ist doch dieses Lied von ABBA, und dann weißt du, es ist was hängen geblieben. Das ist so,
ja.
ja, irgendwie sowas kommt dann schon. Ist
Ja,
so.
ich bin auch nicht enttäuscht. Es ist, man muss das positiv sehen. Und ich habe positiv gesehen jetzt, ich bin heute tatsächlich wirklich auf meine Kosten gekommen. Und wir haben alle schöne Zeiten gehabt. Morgen fahren wir dann um 11 Uhr in unser Flieger, dann fliegen wir wieder nach Hause. Also um 11 Uhr werden wir hier abgeholt.
Was macht ihr am Flughafen? Von welchem Flughafen fliegt ihr? Heathrow?
Von Heathrow, ja.
Ja, was macht ihr am Flughafen?
Bislang ist da nichts geplant, außer shoppen vielleicht, aber
Werdet ihr da was essen am Flughafen?
das kann sein, ja.
Wart ihr in London schon bei Pret-à-Manger?
Nein, da waren wir nicht, da sind wir tausendmal dran vorbeigelaufen.
Ihr müsst einmal zu Pret-à-Manger gehen. Und was dann passieren wird, ist, ich glaube, ich Folgendes, also auch ein kollektives Erlebnis, ich bin gespannt. Pret-à-Manger hat der Kaffee ist okay, also der Kaffee ist jetzt ein Ding, aber sie haben unglaublich tolles Essen. Es kostet irgendwie ein bisschen mehr Geld, aber es ist alles bio, natürlich, bla, hin und her. aber es ist unglaublich tolles Essen und es ist ein super Konzept und ich habe mehrfach probiert, diese Firma zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen und es gibt einen verdammt Prêt-à-Manger in Berlin am Hauptbahnhof und der ist so richtig scheiße und ist total enttäuschend und viel zu klein und hat die meisten Produkte nicht, aber in London, ihr müsst unbedingt, am Flughafen gibt es einen großen Prêt-à-Manger, da lohnt es sich nochmal hinzugehen, sich ein schönes Sandwich auszusuchen, einen schönen Salat vielleicht auszusuchen oder ein Müsli oder da gibt es da so Cremes auch und so und dann so einen kleinen Ginger-Shot dazu und einen schönen Saft. Prêt-à-Manger ist wirklich was ganz Tolles.
Okay, das ist mir natürlich aufgefallen, dass hier überall Prêt-à-Manger ist. Ja. Ich bin der Meinung, ich habe es in New York mal gesehen, da gibt es auch, ne, in Amerika.
Nee, ich glaube, in Amerika gibt es, ich glaube, es gibt es doch in Paris, also in Frankreich gibt es, aber auch nicht in ganz Frankreich, sondern ich glaube, nur in Paris gibt es 2, 3 davon, aber die gibt es hauptsächlich eben in hauptsächlich
also, hier gibt es ja wirklich an jeder Ecke. Sehr,
an
sehr
jeder Ecke
sieht man das ja. Hier.
Die haben Starbucks deutlich eingeholt. Früher gab es überall, da gab es also in der Innenstadt, gibt es, glaube ich, auf 1 Quadratkilometer 400 Starbucks oder so. Und ich glaube, Prêt-à-Manger haben sie eingeholt. Aber das Prêt-à-Manger ist praktisch die Qualitätsvariante von Fast Food. Und wir gehen immer, wenn wir im Sommer bei den Konzerten sind, dann ist ja, sind wir immer schon 13 Uhr da und stalken schon vor dem Tor rum und sind beim Soundcheck dabei und singen schon draußen mit beim Soundcheck. Werden wir nächstes Jahr wieder machen, wenn wir bei Robbie Williams sind. Und dann gehen wir vorher immer um 10 Uhr gehen wir zu Prêt-à-Manger, dann holen wir uns ein paar schöne Sachen, dann setzen wir uns mit den Sachen vor das Tor in den Hyde Park und warten, bis die Tore aufmachen. Und dann essen wir das da und dann filmen wir uns dabei und machen kluge Kommentare. Herrlich. Herrlich.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Ja, also das, den Tipp werden wir befolgen.
Und dann ist natürlich, also was ist noch, was man noch in London immer machen kann, wenn man jetzt mal modemäßig was anderes sich angucken will, dann ist ja da in London einer der wenigen Maharishi-Läden. Kennst du Maharishi?
Nein, kenne ich gar nicht.
Da muss man googeln, Maharishi, das ist eine uralte Traditionsmarke, die es, also die es geschafft hat, so ein bisschen das Yoga-Feeling mit dem Hippie-Feeling, mit dem Hip-Feeling zu verbinden. Das ist eine eigene Marke, ganz eigene Marke. Ich glaube, sie kommt auch aus London, die auch zum Beispiel so Military-Jacken, aber mit Friedenstauben drauf machen und solche Sachen. Die haben echt, das ist ein ganz kreativer Laden, die haben tolle Sachen, besonders für Kinder, besonders in dem Alter, wo dein Kind ist, kann das eine spannende Fundgrube auch für die Zukunft sein. Also ich habe meine Tochter zum Beispiel, meine Große, ist damals infiziert worden, die hat heute noch Spaß an Maharishi. Und da gibt es in der Innenstadt einen Laden, das ist ein kleiner Laden, aber die haben tolle Sachen. Und sei es nur so eine Mütze oder so, also da gibt es schöne Sachen.
Leider zu spät, weil wir ja morgen fahren. Aber wir haben es dann, wir kommen ja wieder, weil ich habe vorhin entschieden, auch wenn die Familie nicht mitfährt, ich möchte nochmal. Also ich würde gerne tatsächlich mal die ganze Geschichte, ich würde tatsächlich gerne mal Tower und die ganzen Kirchen.
Mit dem roten Bus, ne? Also wer in London ist, das klingt jetzt bescheuert, aber diese Fahrten mit dem roten Bus, Stadtrundfahrt, ganz normale Stadtrundfahrt, da kannst du hop-on, hop-off-mäßig
auch
reingehen und so, der hält an jedem Punkt, an jedem, aber erzählt dir auch, und auf Englisch oder wahlweise oder wenn du willst auch auf Deutsch oder Französisch oder Italienisch oder ich weiß nicht welche Sprachen alles, wird dir erzählt, wie die Londoner Geschichte ist. Und das ist toll, das ist super gemacht, das hat einen fairen Preis. Da bist du den ganzen Tag mit beschäftigt, gehst zwischendurch was essen, das lohnt sich. Und dann solltest du eigentlich, ehrlich gesagt, solltest du nach London gehen. Ich kenne deinen Kalender nicht, aber ich würde an deiner Stelle, ich glaube, es war der 6. Juli. Wenn du am 6. Juli dahin gehst, dann könntest du dir jetzt noch ein Ticket für Robbie Williams im Hyde Park holen. Das wäre tatsächlich ein Erlebnis. Du würdest dann mit uns zusammen dahin gehen. Das wäre ein Erlebnis fürs, also es wäre ein Jahrhunderterlebnis, ich schwör's dir. Du wirst dein Leben lang wirst du vom Robbie Williams im Hyde Park reden, ganz sicher.
Ich öffne gerade meinen Kalender, um mal nachzusehen, was ich denn am 6. Juli mache. Ich bin ja ziemlich ausgebucht, Gott sei Dank.
Ja, das ist gut. Guck mal, mein 6. Juli sieht so aus, da steht Robbie Williams.
Das ist ein Samstag, ne?
Ja, ja. Das ist ein Samstag.
Ja, da bin ich leider auch weg. Und da bin ich zwar noch da, aber am 7. muss ich nach Wiesmoor zur Freilichtbühne, wo immer das ist. Ich weiß gar nicht, wo das ist.
Das ist irgendwo, das ist wahrscheinlich unten irgendwo im Süden. Guck mal, ich könnte eins machen. Ich könnte Robbie Williams anrufen und fragen, ob du hinter die Bühne darfst.
Wahnsinn.
Das ist mein Abnehmen-Freund, mein Weight Watcher-Freund.
Wahnsinn.
Aber das würde ich würde es machen. Ich würde, also du könntest ja am nächsten Morgen einfach früh zurückfliegen am Sonntag.
Und dann müsste ich nach Wiesmoor. Also ich werde das mal mit Yvonnechen auslaufen.
Ja, sie soll mal gucken, wie das so wäre.
Ja, genau. Ach
Ja,
ja.
sonst ich würde sagen, sprechen wir über.
Übers Treckerfahren.
Ja, nee, ich würde noch mal früher anfangen. Über Herrn Habeck würde ich gerne sprechen. Du weißt, was gestern passiert ist?
Also ich habe gehört, seit heute ist Treckerfahren rechts und
Sowieso. Aber pass auf. Herr Habeck hat Urlaub gemacht auf Hallig-Hooge. Dann ist er gestern, hat er seinen Urlaub also gestern beenden wollen, gestern Abend, und ist auf die Fähre gegangen. Das haben die Bauern leider mitbekommen. Darauf haben sie den Fähranleger dicht gemacht und haben den Herrn Habeck nicht an Land gelassen. Daraufhin gab es einen Riesenskandal, kann man ganz viele Filme in der Bild-Zeitung sehen oder aber alternativ bei Hamburg 1, denn Hamburg 1 hat exklusives Filmmaterial direkt von der Front geschickt bekommen. Kann man bei YouTube Hamburg 1 kann man das sehen. Also Herr Habeck, da waren 120 Bauern, glaube ich, alles dicht. Und dann haben sie also gesagt, ja, also er würde auf die Fähre 3 bis 10 Leute vielleicht lassen. Da würde man jetzt mal verhandeln und dann könnte man diskutieren. Da haben die Bauern gesagt, nee, wir wollen nicht diskutieren. Und schon gar nicht 3 bis 10. Du schreibst uns nicht vor, wie viele Menschen mit dir diskutieren. Wenn, kommst du hier raus und stellst dich, ja, und hörst dir an, was wir zu sagen haben. Oder wir lassen dich nicht von Bord. Daraufhin ist Herr Habeck mit der Fähre wieder zurück nach Hallig-Hooge gefahren. Auf Hallig-Hooge haben die Bauern dann den Fähranleger auch dicht gemacht. Damit war Herr Habeck gestern Nacht gefangen auf der Fähre. Gegen 1
Das
Uhr.
wusste ich nicht,
Ja,
tatsächlich.
musst du mal gucken. Ich empfehle das nochmal nachzurecherchieren. Es gibt großartige Filme davon, auch auf YouTube oder eben bei Hamburg 1. YouTube Hamburg 1, da kann man das sehen. So, und dann ist Folgendes passiert. Dann haben sie ihn irgendwann runtergelassen. Dann gab es also Bildmaterial. Und jetzt kommt das ist so geil. Dann gibt es also ein Bild von ihm, ein gestelltes Foto aus 2017, was ein Fotograf gemacht hat, von dem Herrn Habeck wie resignierend an einem Duckdalben Hallig-Hooge stand, ja, so auf so einem Holzsteg mit einem Norwegerpulli an. Ich sag nur Obacht. Aber gut, 2017 hat man das noch nicht so richtig gewusst. Da gab es die Ideologen noch nicht so, da war man noch nicht so hinterher. Denn der Norwegerpulli ist ja ideologische Aneignung. Das ist kulturelle Aneignung, ideologisch-kulturelle Aneignung. Das ist was ganz, ganz, ganz Böses heute, Herr Habeck. Du, Herr Habeck. Jetzt passiert Folgendes. Das war das Bild von 2017. Du wirst nicht glauben, was er gestern Abend anhatte auf der Fähre. Genau, seinen Norweger-Pulli. Der verdammte Ideologe lernt nicht mal dazu. Er hat sowieso nur einen Pulli für Hallig-Hooge, weil es ist sein Hallig-Hooge-Pulli, ja. Aber es ist ein Norweger-Pulli. Und er hat ihn heute schon wieder angehabt oder gestern Nacht. Das heißt, er hat nicht mal daraus gelernt aus der Zeit, denn er betreibt immer noch kulturelle Aneignung und gibt sich da als Norweger aus und er gibt sich als Inselmensch aus und alles das ist gelogen, verlogen, einer furchtbaren Ideologie entsprungen. Wahnsinn. Und das war das Tolle für mich. Und jetzt sind sie alle sehr empört. Sehr empört sind die Grünen, wie das denn sein kann, weil er ist nämlich jetzt nach Cem Özdemir der Zweite, der in die Augen der Menschen geguckt hat, die das zu verkraften haben, was die angerichtet haben. Und das ist, glaube ich, das fördert das Aufwachen. Und es geht jetzt entweder in die Richtung der, und ich sage das Wort nicht, in die Richtung der.
Mindestens 2% verloren, würde
Na
ich sagen.
ja, aber ich habe nichts gesagt jetzt. Ich habe nichts gesagt. Das geht in diese Richtung, weil sie wollen jetzt ja das Ganze als illegal, als rechts und als sonst was abtun. Sie probieren irgendwie das zu verbieten. Die ganze Demokratie ist plötzlich denen völlig egal. Und das zeigt, wessen Geisteskind die sind. Sie sind keine Demokraten, sie sind Radikale, sie sind völlig uneinsichtig und sie glauben wirklich, dass diese Bauern, die da draußen sind, dass das rechtes Pack ist. So hat man das in Baden-Württemberg, die Grünen in Baden-Württemberg sprachen plötzlich vom rechten Pack auf Treckern. Und genau so denken sie. Sie denken, sie könnten das alles einfach verbieten. So.
Was ich nicht verstehe, ist, dass sie nicht, dass sie diese Abgehobenheit verstehe ich einfach nicht. Ich
Irre.
verstehe diese Abgehobenheit einfach nicht. Aber eben auch, also ich habe ja auch ein bisschen recherchiert und mir fallen dann halt die Stimmen auf von jungen, vor allen Dingen jungen Politikern, die gerade so in Saft und Kraft stehen und am späten Beginn ihrer Karriere sind, also wo sie merken, es geht so aufwärts, die dann alle sagen, ja, dass die Bauern jetzt so aufgestanden sind, das ist das Ergebnis von News und von, also der von Reichelt, Sender News und von Bild und von den neuen Medien und von diesen ganzen Leuten, die Hass wie, das ist immer noch so die Schuld der Politiker, die wird immer noch die Hand vor den Arsch gehalten. das ist etwas, was ich tatsächlich überhaupt nicht verstehe. Das ist einfach total klar, dass immer mehr Menschen in diesem Land unzufrieden sind, total unzufrieden sind. Und das haben wir ja alle auch immer gesagt, irgendwann wird sich das mal äußern und wird sich das bahnbrechen. Und jetzt tut's das und die versuchen immer noch die alten Mechanismen zu bedienen. Abgesehen davon, dass sie ja auch sagen, es wäre eben nicht friedlich gewesen. Und das Filmmaterial, ich habe da gerade einen, ich wusste gar nicht, dass, also das Neue für mich war, dass ich ja auf der Harley-Hoge auch nicht von Bord gekommen ist. Aber dieses andere habe ich gesehen, das war ja alles friedlich, da haben sich ja
die drehen das jetzt um. Das Irre ist das, die Bild-Zeitung zum Beispiel, ne, hat gestern davon berichtet und heute nennen sie es die Schande von Schützil, von Schlützil. Die Schande von Schlützil, von wegen, das ist aggressiv und man hätte ihn und bla und hin und her. Und die drehen das jetzt schon wieder um, es wird schon wieder umgedreht. Es ist zum Beispiel immer, was mich furchtbar aufregt, das ist immer die Rede von Wutbauern. Wutbauer klingt wie unkontrolliert wütend und dumm.
Wie Wutbürger ist gleich wieder Framing.
Recht. Genau das Gleiche, das ist Framing. Und die Wahrheit ist, das sind verzweifelt Bauern, keine Wut und verzweifelt Bürger. Die können nicht mehr. Über die letzten Jahrzehnte hat man die Bauern in Deutschland, das ist die Basis unserer Ernährung, das ist die Basis unserer Unabhängigkeit, die Basis unserer Selbstständigkeit. Die Bauern sind unser Rückgrat, davon leben wir. Wenn die Bauern in Deutschland nicht mehr da sind, sind wir tot. Und die Grünen sind mit ihrer ganzen Bio-Scheiße und diesen ganzen subventionierten Dreck. Bio funktioniert super. Ich kaufe gerne Bio, aber es funktioniert nur nach Marktregeln. Da gibt's ein gutes Produkt, ein faires zum fairen Preis und dann kaufe ich das. Und wenn ich anfange, das zu subventionieren, wenn ich mit linken Mitteln probiere, Menschen zu zwingen, etwas zu produzieren, was sie nicht verkaufen können, was sich nicht rechnet, dann funktioniert das nicht. Der Sozialismus ist eine tote Kultur. Es gibt kein Beispiel für erfolgreichen Sozialismus. Und diese Sozialisten, diese Grünen, die da sitzen, sind in einer Kombination, also diese Sozialisten mit dem Grünen, ist in einer Kombination, die ist so unheilbringend und so Weltuntergang, dass wir jetzt Bauernproteste haben. Bauernproteste sind in der Geschichte der Welt der Anfang von Untergängen. Und das passiert nur deswegen, weil man die Basis der Ernährung probiert zu zerstören, zu unterwerfen, zu unterjochen und auszuquetschen. Und das ist das, was die grünen Sozialisten gerade machen. Und sie haben die Bauern gequetscht bis zum Gehtnichtmehr. Da andere Leute sagen, ja, die wären nur subventioniert. Dann guckt euch mal genau an, wer und warum subventioniert wird. Die Wahrheit ist, dass unsere Ernährung, und so wie sie uns die Energie abgedreht haben und wie wir jetzt abhängig sind mit unserer Energie von amerikanischen angeblich schmutzig geförderten Gas oder von irgendwelchen Kuwait-Gas, sind wir jetzt plötzlich abhängig, ja, oder waren vorher vor russischem Gas, weil wir selber unsere Atomkraftwerke abgestellt haben. Jetzt wollen sie unsere Bauern abstellen, damit wir keine Ernährung mehr haben und auch da noch abhängig sind von anderen Ländern. Die sind irre. Und die Konsequenz ist natürlich, dass Gewalt aufkommt. Und ich hoffe, dass diese Proteste endlich mal die Dimension bekommen, die sie verdient haben, damit die da oben merken, so wie Herr Özdemir neulich gemerkt hat, dass das so nicht geht. Dass sie auf dem falschen Film sind. Das sind Wahnsinnige. Das sind wahnsinnige, irrsinnige Ideologen und Hetzer, die sich einen Dreck um das Wohl der Bürger kümmern. Und wenn du die Bauern, also die Bauern sind ja nicht, die sind ja nicht einfach losgerannt, sondern das Fass ist übergelaufen. Das geht nicht. Ja. Die Bauern gehen alle pleite. Und wenn die Bauern pleite sind, haben wir nichts mehr zu futtern. Und dann sind wir schön grün, öko und die Waldfilzlaus hat ein Paradies, aber wir haben nichts mehr zu futtern und sind abhängig von anderen Ländern. Und das ist das, worein die uns stürzen, diese Ideologen. Das ist ein ganz, 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 eine ganz üble Nummer. Und die Bauern haben jedes Recht der Welt.
Ich habe neulich einen besonnenen Bauern gehört in einem Interview, was weiß ich wo, ich weiß gar nicht, wo es war, ich weiß auch nicht, welcher Bauer das war, aber das war ein besonnener Bauer. Und der hat dann die ganzen Stationen, weil jetzt wird ja so getan, als wenn die sich nur aufregen darüber, dass ihnen die Steuerersparnisse beim Sprit genommen werden. Aber darum geht es gar nicht. Dieser Bauer hat das ziemlich besonnen auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das Maß ist einfach voll. Es geht ja schon seit Jahren, dass sie mit Subventionen, falschen Subventionen, dann mit den Biogesetzen, dann mit den Düngegesetzen, dann mit den Felder dürfen nicht beackert werden, weil sie dann erst brach liegen müssen. Also sie haben uns regelrecht, haben sie uns eingezäunt und haben uns immer mehr genommen. Und den Bauern jetzt, das ist jetzt einfach nur ein Überlauf, es ist einfach ja. So... dass das lässt das Fass jetzt überlaufen. Und dann wurde er so gefragt, und das fand ich auch interessant, wurde er gefragt, wie sieht's denn mit den Deichen aus? Wie sie jetzt darauf gekommen sind, weiß ich nicht, aber die brechen ja alle und so. Und da hat dieser Bauer gesagt, kann ich Ihnen sagen, die Deiche würden ja nicht brechen, wenn die Bauern und unsere Schäfer noch ihre Schafe hätten. Aber weil ja auch die Wölfe zugelassen wurden, möchte keiner mehr Schafe halten. Auf keinem Deich sind mehr Schafe. Deshalb fressen sich die Mäuse und die Ratten und die Maulwürfe fressen sich in die Deiche rein und machen sie marode. Ob das jetzt, ich will das gar nicht behaupten, aber das ist wieder so ein Fakt, wo du so denkst, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Abgesehen davon, dass ich einfach finde, ein Land muss sich um seine Deiche kümmern. Warum sind die denn jetzt mit mal alle marode so, oh, unsere Deiche sind kaputt. Das ist so typisch, da so, oh, unsere Bahn ist kaputt.
Nein, und vor allem, und jetzt kommt die Politik, und weißt du, was die Politik dann sagt? Und die Politik sagt, ja, die nächste Katastrophe, die Deiche sind kaputt. Nachdem jetzt schon erst kamen die Flüchtlinge irgendwo her. Es kamen die Flüchtlinge, ganz überraschend. Nein, ihr habt sie geholt. Ihr seid schuld. Ihr habt sie reingelassen. Ihr habt das alles verursacht. Ihr seid schuld an der Schande von Köln. Ihr seid schuld an den ganzen unkontrollierten Zuständen. Ihr seid schuld an der fehlenden Integration. Ihr seid schuld an dem fehlenden Druck, dass man sich an unsere Regeln zu halten hat. Die Politik ist schuld. Das Gleiche gilt. Dann haben sie gesagt, ja, und dann kam der Krieg. Ja, das stimmt. Putin hat illegal sozusagen gegen jede Regel des Zusammenlebens und gegen jede demokratische Regel hat ein anderes Land angegriffen. Sorry to say, aber mit beiden haben wir nicht so richtig viel zu tun. Blöderweise hat Frau Merkel dafür gesorgt, dass wir von einem gasmäßig abhängig sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir auf der anderen, dem haben wir uns politisch verschrieben. Keiner weiß so richtig, warum. Entscheidung der Politik.
Und Frau Merkel hat angeordnet, alle Kernkraftwerke abzustellen.
So, genau. Auch das. Und das sind alles, und wir haben Energiekrise, die kommt nicht von, das hat alles die Politik zu verantworten. Sie hätten die Atomkraftwerke alle anlassen können, sie hätten sagen können, bei dem Krieg der Ukraine, wir kümmern uns gerne um Flüchtlinge, aber nur unter gewissen Bedingungen. Vor allen Dingen jetzt gerade, wo diese, also na, wie viele Ukrainer, hier sind 200.000 Männer, sind in Deutschland gerade, im Moment gerade hier, die eigentlich an der Front in der Ukraine stehen müssen. Ich will keinen in den Krieg schicken, aber gerecht ist gerecht. Und ich verstehe, dass man darüber jetzt diskutiert, aber die sitzen hier und kassieren Kohle ab und fahren auch noch in Urlaub nach Hause wieder. Die hier bei uns nebenan sind ja welche, die sind einfach jetzt über Weihnachten, da haben die ja ihre großes Fest, ist ja ein bisschen später, da fahren die alle in die Heimat gemütlich. Ich meine, ganz ehrlich, wenn deine Heimat Krieg ist, fährst du doch nicht dahin, du bist doch Flüchtling. Und das ist passiert alles und das ist alles politische Schuld. Und es geht nicht darum, dass wir oder jetzt mal ich zum Beispiel solche Sachen sage. Es geht darum, dass ich solche Sachen sage, weil ich kenne keine andere Meinung. Die Politik sagt ja nichts, die gibt ja keine Hoffnung, und gibt nichts mehr vor. Die drücken sich weg und sind dann empört, wenn man sie angreift. Pft.
Und waren in Krisengebiete. Hast du das Bild gesehen, wie Ricarda Lang mit ihren Gummistiefeln? Das war der erste Gedanke, den ich hatte, war, das glaube ich jetzt nicht. Jedes doofe Kind, jeder würde nicht durch eine Pfütze laufen. Aber wie kann man denn so dämlich sein, dass man dann denkt, ja, also ich besuche jetzt ein Krisengebiet, ich laufe mit meinen Gummistiefeln mitten durch die Pfütze. Vor allen Dingen, wenn alle Horden von Journalisten und alles, was dabei war und Securities, rechts und links dieser Pfütze ausweichen. Hast du das Bild gesehen?
Das ist so peinlich. Das ist so dumm und so peinlich und so trampelig. Und das kann nur so im Doppelwopper auf Beinen passieren. So blöd kann man nur sein, wenn man kein Gehirn hat und wenig Fleisch. Alles tut sich in Bubble-Masse.
Ich glaube tatsächlich wirklich, dass das wieder, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, naja, ist ja auch jetzt albern, die Politiker dafür zu kritisieren, wo sie in den Krisengebieten laufen. Aber wenn man es von der anderen Seite aufzählt, dann ist es halt eben, dass alles das, was die momentan so beschließen und tun und machen, alles so halbseiden und selbstverliebt und gar nicht zum Schluss also ausgedacht ist, sondern alles immer so einen, wie sagt man, so einen populären populistischen Ansatz hat. Und das ist purer Populismus, dadurch eine Pfütze zu laufen.
Ja, und das ist nichts. Sie halten uns für so blöd, dass wir auf ihre Symbole reinfallen. Und das Ding, das zum Beispiel Ricarda Lang, was macht die da? Was ist der Grund? Warum muss die da sein, um sich von der Lage vor Ort zu informieren? Weißt du was? Die einzigen Grund ist, dass sie ein verdammtes Loch im Deich stopft. Das kannst du mit ihr machen. Deswegen kann sie da hingehen, damit sie sich selber in so ein Loch reinsetzt und das Wasser nicht mehr durchkommt. Okay. Ansonsten hat die doch da nichts verloren. Was kann die denn verbessern? Das Gleiche gilt für Olaf Scholz. Was für Berater hat dieser Mann, dass sie zu ihm sagen, ich kenne zufällig jemanden tatsächlich, der da in der Nähe ist, ja, und der hat gesagt, der Olaf Scholz, der wollte nicht, er selber, also hat der gesagt, ich war ja nicht dabei, er wollte nicht in Gummistiefeln da stehen, weil das hat ja der Gerhard Schröder schon gemacht. Und deswegen hat man sich überlegt, dass er Wanderschuhe anzieht. Ich sag dir eins, ich halte das für eine Lüge. Ich glaube, er ist wirklich so blöd, dass er mal vorbei wandert und sich rustikale Schuhe anhört und gar keine Ahnung hat und sich informiert hat und sich nicht dafür interessiert und es ihn emotional überhaupt gar nicht berührt, sondern dass er da hingeht, weil er da hingehen muss, sich irgendwie seine, er zieht nicht seine schicken Schuhe an, sondern seine Wanderschuhe, und weil er denkt, er könnte da mal so längs wandern, irgendwie ist es wahrscheinlich da irgendwie ein bisschen matschig, da muss ich meine Wanderschuhe anziehen. Der hat gar nicht geschnallt, dass die Leute da knietief im Wasser stehen. Das ist so ignorant und so unempathisch und so wahnwitzig
und ist
also unklug.
Wahnsinn. Es gibt ja auch Stimmen und nicht wenige bei Twitter, habe ich gelesen, die sagen, die Helfer, alle Helfer mussten 2 Stunden aufhören zu helfen. Hast du das mitgekriegt?
Ja, habe ich
mitgekriegt. Alle freiwilligen Helfer mussten 2 Stunden aufhören zu helfen. Also durfte da niemand mehr geholfen werden. Es stand alles still. Dann wurde ein Bus rangekarrt mit Migranten, denen man dann diese Westen angezogen hat. Ja. Die durften dann helfen, weil das besser war für die Bilder, für das Image.
Ja.
Und die ganzen privaten Geräte, die Gerätschaften, die da geholfen haben, mussten auch abreisen. Und stattdessen wurden offizielle Geräte von der Feuerwehr und was weiß ich da eingesetzt. Also man hat anscheinend, und entschuldigt bitte, liebe Hörer oder liebe Seher, das mag jetzt ja wieder so klingen, als wenn man da, wer weiß was, verdächtigt und Verschwörungserzählung. Aber wenn ich sehe, wie Ricarda Lang bewusst durch eine Pfütze trampelt, um damit ein Zeichen zu setzen und uns damit zu sagen, dass sie auch in schweren Zeiten da ist. Also wenn man solche dämlichen Zeichen setzt,
das ist super.
Dann ist es auch, dann kann ich das, dann glaube ich wirklich, dass man gesagt hat, so die freiwilligen Helfer, die stören jetzt im Bild. Wir nehmen jetzt so mal ein paar Schwarze hier, damit wir sehen, die Migranten, die tun auch was. Und die kriegen jetzt offizielle Westen an als Retter und Helfer, damit das alles einen schönen Anstrich kriegt.
Genau.
Zum Schluss kommt der Kanzler in Bundeswehrstiefeln. Also es ist wirklich alles lächerlich. Abgesehen davon, dass ich als Bundeskanzler, wenn ich in ein Krisengebiet fahre, mich nicht frage, was jemand anders angehabt hat, sondern ich mache einfach, das ist das. Es fehlt denen an Authentizität. Ich muss doch nicht gucken, was der andere vor mir oder was der, sondern die lassen sich alle hetzen von ihren Kollegen, von den Medien, vom Zeitgeist, lassen die sich beeinflussen, was sie zu tun haben. Statt sie klar und zu positionieren, das muss jetzt getan werden, das mache ich jetzt.
Und weißt du, was das Hauptthema ist? Es interessiert sie in Wirklichkeit ein Dreck. Das Einzige, was sie interessiert, sind sie selber. Mein Bild in den Medien, das sind Influencer, Propagandisten, das sind irgendwelche ausgestattete Vortänzer für irgendeine Ideologie oder für irgendeinen Konzern oder sonst irgendwas. Sie haben gar kein Interesse am Volk, am normalen Leben, an den Problemen der normalen Menschen, an den Problemen ihrer Wählern. Sie haben keinen Respekt davor. Es interessiert sie nicht. Es geht darum, sich irgendwie darzustellen. Und für die ist das, du siehst ja auch die Bilder, wie sie aussehen. Es ist ein Spaß. Sie geht hin und dann gehe ich durch die Pfütze und das ist für sie so irgendwie. Das ist für sie eine Inszenierung. Guck mal, wie toll wir das machen. Ist es nicht toll? Fotografiere mich doch mal, wie ich durch die Pfütze gehe. Das ist so dreist und so menschenverachtend. Es ist Wahnsinn. Und diese Zeit, ich meine, es ist ja auch ein Zeichen der Zeit, dass die daran glauben, dass das so funktioniert. Die halten uns wirklich für unfassbar dumm. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt ja tatsächlich in Deutschland mindestens 10%, die so blöd sind, dass sie das noch glauben, dass sie die noch wählen würden. In Hamburg, ja, ist es immer noch so, dass Rot-Grün eine, ich sag mal, im Verhältnis zu den anderen, eine knappe Mehrheit haben. Wie kann das sein, dass in meiner Heimatstadt so viele Menschen, die so dumm sind, dass sie das nicht schnallen in ihren Hütten da in Eppendorf mit ihrem SUV vor der Tür, ja, und sich dann als sozusagen als Ablassbrief mal den Grünen gewählt und mal ein bisschen was nach dem Mund geplappert, ohne irgendwelche Ahnung zu haben. Wie kann das? Es ist mir so peinlich für meine Stadt auch. In Hamburg sind so viele Menschen, die es verdient haben, dass man sich um sie kümmert, dass man es verdient hat, dass man die Sachen verbessert. Und trotzdem fühlen die sich noch so, also die Politiker noch irgendwie bestätigt nach dem Motto, ja, wieso? Guck doch an, wir haben doch noch genug. Ich meine, die SPD ist bei was? 3%? 2%? Im Osten, die FDP ist gar nicht mehr drin, die Grünen sind gar nicht mehr drin, die sind alle komplett weggewischt und sie sehen immer noch nicht ein, dass das, da sind die am Osten sind schuld und nicht sie, das ist doch irre.
Also die neue Mitarbeiterin des Monats bei der AfD übrigens, Mitarbeiterin des Monats bei der AfD wird Saskia Eskens. Die wird also bei der AfD als Mitarbeiterin des Monats gehandelt, weil sie ja gefordert hat, mit ihren Minuspunkten, dass man die AfD jetzt verbieten muss, also jetzt wird es aber Zeit.
Ja.
Damit ist die tatsächlich zur Mitarbeiterin des Monats bei der AfD verkommen. Ja. Weil jetzt hat sie der noch mehr Stimmen hat sie denn zu. Das geht alles gar nicht. Aber ich sage dir, mein Gefühl ist ja, wenn man sich fragt, wer wählt die denn und wer fällt denn auf diese Taschenspielertricks rein? Das sind genau die Leute, und vielfach sind sie jünger als wir beiden, das sind die Leute, die immer noch der Meinung sind, das ist alles richtig, die immer noch der Meinung sind, wir müssten uns alle zu Tode impfen, die immer noch der Meinung sind, wir müssten das Weltklima retten, und wir hätten 32 Millionen Geschlechter. Es gibt nicht wenige junge Menschen, die einfach uns vorwerfen, wir bösen Rechten, dass wir das nicht verstehen, dass die Welt sich jetzt total ändern muss und dass wir da voran müssen. Und ich kriege das Kotzen nicht. Warum? Solche Kommentare reagiere ich gar nicht mehr, weil ich aber denke, das ist einfach zu dämlich.
Aber weißt du, warum? Ich habe meine Großeltern damals verzweifelt gefragt, wie konnte das passieren? Warum? Und dann haben die gesagt, ganz ehrlich.
Wie konnte denn was passieren? Was denn?
Nein, mein Freund, ich werde daran nicht drauf reinfallen auf den Trick. Ich habe meine Großeltern gefragt, wie konnte das damals passieren? Und dann haben meine ich habe gar nichts gesagt, nur damals. Und dann haben meine Großeltern gesagt, es gibt zwei Sachen. Wir haben es nicht genau gewusst und wir wollten es auch nicht wissen, weil nämlich sich für uns viele Sachen verbessert haben. Das ist nicht gut, aber ich verstehe es. Es ist nicht gut, aber ich verstehe es. Wenn jemand böse zu mir ist und ich verstehe, warum er böse ist, dann kann ich es mehr verstehen, als wenn ich es nicht verstehe. Wenn ich es nicht verstehe, schlafe ich abends nicht ein, weil es mich verrückt macht, weil ich nicht weiß, warum derjenige mir das antut. So, jetzt frage ich dich, wer von diesen Menschen, die da noch das daran glauben, warum glauben die daran? Weil deren Leben ist ja auch schlechter geworden. Außer es sind welche, die von dem Bürgergeld leben und deren Leben besser ist, weil sie früher nämlich auf Hartz IV weniger bekommen haben fürs Nichtstun als heute. Das verstehe ich. Da kann man sagen, okay, die sehen das, ich muss nichts tun, ich komme einfach durch, das war's. Wenn die Flüchtlinge alle wählen könnten, kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, wieso, ich bin doch hier, ich kassiere überall ab, alles ist super, kann ich mir vorstellen. Aber die sind es nicht. Und die Migrationshintergründler sind die größten Feinde der Grünen und der SPD, denn die wollen die ganzen anderen hier auch gar nicht haben. Die sagen auch, wieso, wir arbeiten hier, wir haben uns angepasst, wir lieben das Leben hier in Deutschland, wir finden das super, wir sind hierher gegangen, weil wir gehofft haben, dass wir hier Karriere machen können, wir haben Karrieren gemacht, wir arbeiten, wir integrieren uns, wir sprechen die Sprache. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Die sind total dagegen. Ich verstehe nicht, wie diese 10% oder was, die es da noch gibt, die das toll finden in Deutschland, wie die auf die Idee kommen, dass sich für sie irgendwas verbessert hat. Aber es hat sich nichts verbessert. Außer es sind alle Sozialhilfeempfänger. Aber es hat sich nichts verbessert. Und für uns alle ist unser Leben ist heute schlechter, als es war. Und ganz ehrlich, die Anzahl der Geschlechter hat für keinen was Gutes gebracht. Wir wissen das aus der großen Umfrage. 5%, knappe 4,7% ganz genau, der bekennend Homosexuellen und Transsexuellen sind mit dieser ganzen LGBTQ-Vogue-Bla-Bewegung, sehen das als was Positives. Nur 4,7%. Das ist eine Minderheit der Betroffenen, die wir mit ganz großem Aufwand schützen, wofür wir Bücher umschreiben, andere Bücher verbrennen, Ideologien verbreiten und sonst was. Das ist
irrsinnig. Ja, und das natürlich auch total spalten. Also die Sprache spaltet die ganze, also das ganze Land wird gespalten in LGBTQIA2S+-Jünger und eben Leute, die sagen, seid ihr eigentlich noch ganz dicht im Kopf. Ja. Aber was mir ja auch aufgefallen ist, und das passt auch irgendwie, das ist, hatte ich ja neulich bei Bräuninger schon, in Düsseldorf war ich ja bei Bräuninger, weil ich meiner Frau noch eben ein Geschenk besorgen wollte. Und da habe ich gedacht, bei Bräuninger kaufen tatsächlich auch also Oberschicht ein, die gute Oberschicht. Und das Gleiche hatte ich bei Harrods auch, also hier war es natürlich total überfüllt. Harrods war total überfüllt. Aber trotzdem habe ich dann gedacht, erstmal, ich hatte zwei Empfindungen. Das eine war, du kannst hier als Deutscher nicht mal mehr mit Fußball angeben. Also wenn jetzt da draußen einer bei einem Kaffee oder bei einem Glühwein fragen würde, wo kommst du denn her? Dann würdest du sagen, aus Deutschland.
Nee, weißt du, was du sagen kannst? No, I'm a friend of Kloppy. Because Kloppy is very famous and very positive besetzt.
Ja, also das fand ich dann schon schlimm, dass man als Deutscher, so, und dann denke ich ja eben immer, ich war ein bisschen genervt, ob dieses wirklich also enormen Konsums da waren ja, es waren ganz furchtbar viele arabische Menschen da, also Muslime, voll verschleiert, nur mit Schlitz, mit drei Chanel-Handtaschen und weißt du, so diese ganz edlen, ganz vielen Leute. Aber die waren aus aller Herren Länder, war diese Schicht da. Deutsche hast du da wenig gesehen. Und dann habe ich irgendwann so einen mentalen Ausflug nach Hamburg gemacht und habe gedacht, das ist auch vorbei. Also in Hamburg ist Schick sein auch vorbei. Also das ist, da haben wir jetzt noch das Alsterhaus und dann den neuen Wall, wo diese Shops sind. Aber im Vergleich zu so einer Stadt wie London.
Weißt du, was das Irre ist? Ich habe eine hab ne total vor Weihnachten, ne, habe ich mit jemand gesprochen, der ist zuständig für die Gemeinschaft der Innenstadt in Hamburg. Und ich habe gefragt, wie ist denn euer Geschäft? Ich wollte wissen, wie das Weihnachtsgeschäft war. Und er hat gesagt, war nicht gut dieses Jahr. Und ich habe, wer kauft denn? Also wer sind sozusagen die Menschen, die noch richtig Geld haben und Geld ausgeben? Da sagt er, pff, das hat sich total verschoben. Und was bei uns irre ist und viele unserer, also gerade dieser sehr teuren Läden, also die Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci, Prada, wie sie alle heißen, die alle im neuen Wall sind. Und es gilt auch übrigens fürs Alsterhaus. Da sagt er, wir machen einen Großteil unseres Geschäfts an einem Zeitpunkt, an dem es das früher nicht gab, nämlich morgens zwischen 10 und 12. Und dann sage ich, wer kommt denn zwischen 10 und 12? Und dann sagt er, weißt du, da kommen lauter Leute, die viel Bargeld dabei haben. Und oft ist einer von den Scheinen oben ein gerollter Schein, den sie auf den Tisch legen und dann rollt er sich noch so zusammen, als ob den jemand vorher gerollt hätte. Ja, und er sagt, das ist, dass die Kohle, die wir verdienen, da hast du mir gesagt, du machst dir keine Vorstellung, wie viel Geld wir verdienen durch Leute, die anscheinend morgens in die Innenstadt gehen, da ordentlich Geschäfte machen, bei den Ärzten, Rechtsanwälten, keine Ahnung bei wem, Investoren, Bankern, sonst irgendwas, und die da irgendwelche Waren verkaufen, die man durch gerollte Geldscheine inhaliert, keine Ahnung, ich kenne mich damit gar nicht aus. So. So, kenne ich mich gar nicht mit aus, auf jeden Fall. Und die machen einen Großteil des Geschäfts aus. Cash. Und du hast immer diese gerollten Scheine dabei. Und er sagt, natürlich machen wir uns da Gedanken drüber. Auf der anderen Seite, wir werden ja nicht zu jemand sagen, wir verkaufen dir nichts. Warum sollen wir das machen? Weil ist das eine Art Backbone unseres Geschäfts. Und das hat sich echt massiv gedreht. Und diese normalen Kunden, also die Kunden, die wir hatten, wo wir auch mal uns gefreut haben, wenn die vorbeikamen, haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht und sowas alles, die kamen ja dann immer eher am Samstag mal gemütlich auf Nachmittag oder auch ein bisschen später abends sozusagen, ab 18 Uhr oder was, ne? Da kommen ganz viele von gar nicht mehr. Die kommen nicht mehr, weil die halten ihr Geld zusammen. Die haben andere Sorgen im Moment gerade. Und er sagt, auch das ist eine Umkehr und auch das ist nichts weiter als Politik. Dass das möglich ist, ist Politik.
Ja, und ich glaube, die internationalen Gäste, also ne, die internationalen Gäste, die würden einfach nicht nach Hamburg fahren zum Shoppen.
Doch
Das würden
die
die.
Skandinavier, ja, also es sind zum Beispiel vor Weihnachten viele Skandinavier da, gerade im Alsterhaus. Und im Alsterhaus übrigens auch viele aus dem Orient, die leben davon, die haben sogar eigene Berater. Also das tatsächlich, dass die Gäste, die nach Hamburg kommen, also Hamburg ist schon immer noch ein Shopping-Erlebnis sozusagen, weil halt in der Innenstadt vieles zusammen ist und es auch Passagen gibt und sowas alles. Also es ist nicht unattraktiv, aber dass die tatsächliche Basis, die Basis dieses in Anführungsstrichen Shopping-Erlebnisses, ne, da ist ganz viel von weg.
Also
Und
meine
das
Frau sagt dort, als ich darüber sprach, das fand ich interessant, weißt du, wo das noch hundertprozentig so ist, wie es früher war? Sag ich, wo denn? Ja, in München. Sag ich, siehst du, München liegt aber, ist aber auch wieder in Bayern und ist konservativ. Ist natürlich da, wo es konservativ ist, wo die alten Werte stimmen, wo das Ganze, Hamburg ist ja für mich eine zeitgeistesgestörte Gedönsstadt. Siehst du ja auch schon an dem LGBTIQ+, R+, Dibbeldibabbeldibu Therapiezentrum, was mittlerweile ganz St. Georg ist. Also wenn du, weißt du, ach, da hat ja Ricky Gervais, oder wie heißt der Ricky Gervais, der hat ja einen schönen Satz gemacht. Was war das? Ich bin jetzt queer. Warum bist du denn queer? Ja, meine Lebenseinstellung ist queer. Okay, dann blast den Schwanz da. Nein, so queer bin ich jetzt doch nicht. Ja, was ist denn an dir queer? Ich färbe mir die Haare blau. Ja, ich fand den ja sehr gut, das muss ich sagen.
ich fand, was ich total toll fand, ist, dass er erzählt hat, und zwar, dass er gesagt hat, ich bin Vogue. Und ich stehe dazu. Ich bin das, was Vogue mal war, bin ich. Ich bin gegen Sexismus, ich bin gegen Rassismus, ich bin total gegen die Unterdrückung von Schwachen und sowas, alles das. Wenn das alles Vogue ist, was es früher mal war, dann bin ich Vogue. Vogue heute ist leider was ganz anderes. Vogue heute ist die Unterdrückung von Andersdenkenden, Diktatur, Gewaltsprache, völlig sinnlose Regeln, und deswegen kann ich nicht Vogue sein. Aber das, der Ursprung war mal gut. Da, ja. Das hat immer eine gute Idee, und da sagt er, damit kann ich mich identifizieren. Da hat er völlig recht. Das ist genau das Problem. Da haben im Prinzip Menschen, die kein anderes Leben haben, eine gute Sache zu einer schlechten Sache gemacht durch das Fehlen, also sie haben die Demokratie ausgeschaltet, den Grundsinn nicht verstanden und sich selber radikale neue Regeln geschaffen. Und es war immer neue Regeln. Und das Tolle fand ich, ich habe ja neulich was Tolles gepostet, hat mir so Spaß gemacht. Die EU will ja die KI regeln. Die möchten ja neue Regeln finden mit der KI. Und das ist kein Wunder, wenn man selber strunzendumm ist, möchte man natürlich künstliche Intelligenz ausschalten. Und ein schönes Beispiel war, ich habe dann mal KI gefragt, also ChatGPT, was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, beziehungsweise welche Geschlechter gibt es? Und dann hat KI geantwortet, es gibt genau zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau, und so sind die gebaut und so unterscheiden die sich. Ich meine, dass die das nicht wollen, dass die KI das rausfindet, dass sie die gerne umprogrammieren wollen, kann ich verstehen. Können sie aber nicht, weil es ja künstliche Intelligenz, und die sammelt ja einfach nur Fakten zusammen, ganz unemotional. Und es ist ganz blöd, dass, wenn man die KI fragt, dass sie leider ganz unwog ist. Ganz unwog.
Ja, das ist auch besser. Wir müssen wieder ein bisschen mehr zurückgehen zu den alten Wurzeln und den alten Regeln. Das ist mir ja aufgefallen zu Silvester. Ich weiß nicht, ob du weißt, ich hatte dir ja beim letzten Podcast, den haben wir ja noch vor Silvester gemacht, hatte ich dir ja gesagt, dass ich Angst habe vor der, also naja, Angst, ich war nervös. Ich hatte ganz schön Lampenfieber, ob das alles so funktioniert, was ich da machen will. Ich wollte ja mit 160 Leuten Rudelsingen machen, und dann wollte ich ein Mikrofon in der Tasche haben und immer, wenn mein Playback gespielt wird, einfach mal auf die Bühne rennen oder durch zwischen die tanzenden Leute, dass die so merken, ach guck mal, das ist gar nicht die Platte, das singt der ja. Und dann, das haben wir gemacht und es hat super funktioniert, aber was dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hat, war, ich habe mit dem Veranstalter eine Wette gemacht, dass ich es hinkriege, dass wir zu Toni Marshall komm, gib mir deine Hand, denn heute feiern wir. Heute wird Rabatz gemacht, solange bis die ganze Bude kracht. Schnabbel die dumm. Dazu machen wir eine Polonaise. Und er hat gesagt, das schaffst du nicht. Und wir haben sie gemacht. Zu Toni Marshall, komm, gib mir deine Hand, haben wir eine Polonaise gemacht. Und sogar Yvonne ist mitgelaufen, was ich hier in 10 Jahren noch anrechnen werde. Die ist mitgelaufen. Das war also ein Silvesterabend, der perfekter nicht hätte sein können. Ich war so stolz auf mich. Ich habe einen Abend eine super Show gemacht, von der alle total begeistert waren. Und diese, was weiß ich, 80, 90 Leute von dieser Show waren am nächsten Tag zur Silvestershow wieder da. Und ich dachte, na ja, kann ich die jetzt noch irgendwie mitreißen und so. Und wir hatten alle einen so wunderbaren Abend, der in einer grandiosen Polonaise endete. Ja, das war toll.
Das war übrigens auch schon toll bei unserem letzten gemeinsamen Veranstaltung, wo ich ja ziemlich im Stress war, weil ich danach direkt in unseren Sender musste, weil wir noch so eine 3-Stunden-Show abends gemacht haben. Und da war das ja so, das ist radikal aufgefallen. Erstmal habe ich mich gefreut, dass ich deinen Fan André mal getroffen habe. Der war nämlich auch da.
Der ist toll, ne?
Komm, ja, super Typ. Hat mir echt, also wirklich, ich habe mit dem lange geredet vorne am Eingang, während meiner harten Türtätigkeit. Und das hat mich echt sehr gefreut, ihn zu treffen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es aber so, und das fand ich völlig irre, du hast inzwischen, also, und das ist deine Arbeit zu verdanken, du hast dein Publikum, es gab früher eine Art, ich habe an der Tür erkannt, dass es jemand ist, der zu dir will. So, es gibt eine Klientel, eine Art von Klientel, eine Art von Mensch, von der Klamotte, vom Verhalten, vom wie die so drauf sind, wie die auch reinkommen und so, das war eine Art von Mensch. Letztes Mal hat sich schon ein bisschen was getan, da waren plötzlich Leute, wo ich dachte, die habe ich hier noch nie gesehen, die sind auch nicht so wie das typische K-Ray-Publikum. Das war auch bei Ida ja auch so, ne? Bei Ida war es so, das war ja bunt gemischt und das war toll, dass ganz viele verschiedene Sorten Menschen da waren, die es am Ende alle gefeiert haben. Das war ja das Tolle, dass du kannst das Publikum da nicht aussuchen, die mussten keine Karten kaufen. Das war einfach bunt gemischt und das Irre war das. Es war immer so, es war eigentlich nur bei dir und bei Wayne Morris und bei Eric Paisley so. Das sind drei Namen sozusagen, die immer es geschafft haben, alles zusammenzubringen, alle verschiedene Arten von Menschen glücklich zu machen und so. Das waren auch übrigens die einzigen, wo dann auch Leute gesagt haben, drei gesagt, hat mir aber gar nicht gefallen. Aber ansonsten, der Laden bums voll, Riesenparty, alles super. So, und was jetzt da war, bei dem letzten Mal, da waren echt viele Menschen dabei, die ich noch nie gesehen habe. Und das Irre war das, da waren ganz viele dabei, auch mit arabischem Hintergrund. Und ich habe dann so eine, da war so eine Vierergruppe, ne, zwei Jungs, zwei Mädchen. Also die sahen aus, als wenn sie frisch aus Dubai kommen. Und ich habe gesagt, ey, mal, euch habe ich hier noch nie gesehen. Also wie seid ihr hergekommen? Ach, wir finden das total, wir finden den Typen total super. Also dann haben sie in ihrer Sprache gesagt. Und aber da kann man auch richtig lachen. Und der macht sich über alles lustig. Und dann sage ich, ja, der macht sich ja auch über alle Menschengruppen und sowas alles. Ja, und genau das ist richtig, das finden wir super. Und da habe ich mich so drüber gefreut, weil ich das total toll finde, dass du mit deiner Arbeit das geschafft hast, eben auch ganz andere Leute dazu zu holen, die plötzlich sich das weitererzählen und die dazukommen. Und das ist, glaube ich, das ist tatsächlich ein Riesenpotenzial. Und das sieht man ja auch daran, dass jetzt immer mehr Leute auch kommen und dass eben auch die größeren Häuser ausverkauft sind und so. Und das ist total toll, weil das zeigt, dass viele, also dass eine wachsende Anzahl von Menschen in Deutschland aufwachen und dass die einfach nur eins wollen: Ruhe, Erleichterung, Lachen, Spaß haben und dass die hinter diesen ganzen Bewegungen überhaupt nicht mehr stehen. Und das macht mir ganz viel Hoffnung.
Miau, das ist ein schönes Schlusswort. Das macht mir auch Hoffnung und ich sehe es auch tatsächlich, wie gesagt, auch an den Zahlen und an den schlechten Einträgen im Gästebuch vom Schmidt-Theater, dass die versuchen, die Menschen zu bekehren und sie zu erziehen und ihnen verdammt nochmal Burlesque um die Ohren hauen. Frauen müssen sich ausziehen dürfen, auch wenn in den Gästebüchern steht, warum zieht sich denn da diese Frau aus? Ist egal, das muss ins Volk gedrückt werden. Und ja, bei mir ist das nicht so und das freut mich auch sehr. Danke für deine lieben Worte.
Das genauso ist es und besser kann es nicht mehr kommen.
Nein, doch, es kann noch voller werden und noch freier.
Ja, das ist ja das, woran wir arbeiten müssen. Ich träume ja immer noch davon, dass wir nach Harburg gehen, in die wunderbare, wunderbare Friedrich-Ebert-Halle. Die wirklich eine tolle Halle ist mit einer tollen Atmosphäre. Und da wollen wir hin und da müssen wir mal gucken, ob wir dann den Wayne mitnehmen. Ich bin gerade mit Wayne, wir arbeiten gerade an einem Heimat- und Hamburg-Song. Wir haben ja für AIDA mal einen richtigen Hit geschrieben, und das machen wir jetzt auch mal für Hamburg 1 und für Hamburg tatsächlich, weil es fehlt Hamburg auch ein Hamburg-Song und da arbeiten wir gerade dran.
Ja, sehr gute
Und
Idee.
den könnten wir dann mitnehmen zum Beispiel und mal gucken, wen wir noch mitnehmen, dass wir so ein richtig buntes Programm haben, so einen richtig schönen bunten Abend in dieser
Bin
tollen Halle.
sofort dabei, machen wir.
Ja, so sieht es aus. Ansonsten habe ich noch einen Buchtipp dabei.
Ah, ich lese gerade die Bücher. Dein Buchtipp beim letzten Mal lese ich gerade. Ich bin
So.
gespannt, hau raus.
Ja, Weihnachten war und ich habe ein Buch geschenkt bekommen, beziehungsweise ehrlich gesagt habe ich mir das Buch ein bisschen selber geschenkt. Ich lese ja ganz gerne zwischendurch mal Biografien und ich möchte gerne auch mehr noch auf meine alten Tage mehr von internationaler Politik und von den großen Mächten hinter der Politik, der Finanzen und so verstehen. Und deswegen habe ich gesucht ein Buch. Es gibt ein Buch von einem David Rockefeller, ein Teil der Rockefeller-Familie, der sehr lange auch Chef des Rockefeller-Konzerns war. Und der hat ein Buch geschrieben, eine Biografie über seinen Großvater, den Gründer von dem Rockefeller-Imperium sozusagen, von seinen Eltern und dann über sich und über seine Arbeit. Und dieses Buch, das saugt mich so dermaßen auf und du liest, was Finanzmacht in Wirklichkeit alles kann und was da passiert. Und parallel passiert ja in unserer Welt gerade, dass diese Epstein-Akten geöffnet werden und dass man sieht, wer da alles auf diese Insel geflogen ist und mit kleinen Mädchen rumgemacht hat und so. Und du siehst, mit welcher Selbstverständlichkeit Herr Gates in welche Geschäfte involviert ist. Und dann liest du ein Buch von jemand, der über sich selber erzählt und der aus diesem Bereich sozusagen kommt. Und das ist so unglaublich spannend. Und es ist so weit weg von der normalen Welt und es zeigt so sehr und es schafft für mich so ein Verständnis dafür, warum solche Leute auch nicht so sein, also warum denen Menschen völlig egal sind, warum die ganz anders denken, ganz anders leben, ganz weit weg sind von allem dem, was normal ist und sich für eine unglaubliche Elite halten, was sie tatsächlich sind, ja eine Elite, ist ja so. Und warum sie denken, dass sie als Elite herrschen müssen und dass kein anderer herrschen muss und dass Politiker eigentlich nur Werkzeuge sind, die man sinnvoll einsetzen muss und dass man mit Geld und mit Geld und Macht alles bewegen kann. Und wenn man dann immer sich selber einredet oder wenn man selber denkt, wie die Ideologen auch in Berlin, dass man auf dem richtigen Weg ist und das einzig Gute ist und dass es nichts anderes außer einem gibt und man hat die Macht und das Geld, dann machst du alles. Dann mietest du dir Inseln, wo du es mit kleinen Mädchen treibst, die das ja gerne wollen, weil sie ja berühmt werden wollen. Dann vergisst du sämtliche moralischen Schranken. Dann bist du sehr gut darin, andere Leute zu unterdrücken und in moralische Schranken zu weisen. Und der Typ, der dieses Buch selber geschrieben hat, ja, Das ist gut geschrieben. Das ist richtig handwerklich sauber gemacht. Das ist super geschrieben. Es ist total spannend. Aber es zeigt auch, wie abgehoben die Leute sind. Und ich lese das ich saug das in mich auf, weil es unglaublich spannend ist und toll geschrieben, weil es eine geile Geschichte ist, weil es ein super Typ ist auch und weil der ganz viel Moral und Bildung dabei ist. Also so, aber eben so kanalisiert in so bestimmten Richtungen. Und du kriegst so ein Weltverständnis. Und ich glaube, also ich sag mal so, es schafft auch ein Verständnis und eine Fantasie dafür, wie das sein kann, dass zum Beispiel so jemand wie Herr Gates Interesse hat, dass man Impfstoff verkauft, auf der einen Seite, auf der anderen Seite jetzt Interesse hat, dass die Atomindustrie nach vorne kommt, weil er nämlich hier investiert hat und sein ganzes Geld, was er auf der Pharmaseite gewonnen hat, jetzt in Atom gesteckt hat. Und wie solche Menschen dann auch über die WHO, wo der Herr Gates zum Beispiel der größte Sponsor ist, einfach Weltmacht wollen. Die wollen bestimmen können und wollen sagen, heute gibt es einen neuen Virus, der heißt der Lampion XYZ-Virus und der ist so gefährlich, wir müssen alle zu Hause bleiben, die ganze Welt. Und ich, Bill Gates, als der größte Sponsor von der WHO, darf das bestimmen. Da sagen wir, das ist ja gruselig, wahnsinnig, wie kommt der Typ da drauf? Der Typ ist ja schlimmer, als Adolf Hitler jemals war und so weiter. Aber wenn du so Biografien von solchen Leuten liest und liest, wie die sich selber sehen und die schreiben das selber auf oder lassen es aufschreiben oder machen es zusammen mit einem Autor, egal, aber sie haben es ja verabschiedet, das Buch, und sehen sich selber so. Da steht so viel drin zu lernen und da ist so viel Futter drin, um die Welt zu begreifen, Wahnsinn. Und ich kann dieses Buch nur wirklich empfehlen. Und selbst wenn man sich nicht für Finanzen interessiert, wenn man sich nicht für große amerikanische Wirtschaftsgrößen interessiert, das ist unglaublich spannend im Begreifen von Geschichte, Kapital, Welt, Einflüssen und sowas alles.
Ich habe dich ja selten so beeindruckt gesehen von einem Buch.
Ja, es hat, weil es mich so reingesaugt hat, weil ich eigentlich, ich habe es so zu Selbstbildungszwecken sozusagen, es ist so ein Wälzer, ne? Das ist ein irrsinnig dickes Buch, also ich brauche da sicher noch, keine Ahnung, 2 Monate, bis ich durch bin, weil ich ja immer abends nur einen Teil lesen kann, aber sensationell, ist ein Buch zum Aufsaugen.
Sehr schön. Wie heißt es denn?
Das heißt, die Biografie von sowieso David Rockefeller. Ich schicke dir das Coverbild davon wieder.
Ja, sehr schön. Sehr schön, das setzen wir dann da rein. Ja, dann würde ich sagen, dann schicke ich mal schöne Grüße nach Hamburg.
Ja, in London ist, wie gesagt, vergiss nicht morgen beim Prêt-à-Manger.
Prêt-à-Manger, das schafft man noch.
Probieren, genau. Das Buch heißt übrigens David Rockefeller, Erinnerung eines Weltbankiers. So sieht das ganze Ding aus.
Ah ja. Ja. Ja.
Und es gibt es auch als Hörbuch, aber es ist wirklich ein tolles Buch. Ja. Ja. Und ihr müsst morgen zu Prêt-à-Manger gehen. Ich bin sehr neidisch, dass ihr das dürft.
Das werden wir tun, denn da werden wir an dich denken.
Genau.